Dann gedacht, was war das jetzt wieder für ein Begriff? Gegoogelt, dann wieder das, dann wieder das. Mir das dann zusammengeschrieben so ein bisschen und versucht dann den nächsten Tag zu überleben. Da kann ich jedem jungen Kollegen, der das hört, nur sagen, machen.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich.
Projektjurist zwischen Fossilien und Schweinesessel. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe meines Podcasts. Heute wird's bunt gemischt. Wir sprechen über Menschenrechte, über Datenschutz, über Compliance und über einen Schweinesessel und auch so ein bisschen über Fossilien. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie geht das eigentlich zusammen, das ist eigentlich relativ einfach, wenn man nämlich mit einem Projektjuristen und Interimsmanager spricht. In seinem Job muss Dr. Alexander Deike nämlich in vielen Bereichen richtig fit sein. Er ist also ein kompletter Generalist und hat über 20 Jahre Erfahrungen in den Bereichen Corporate, Commercial, Banking, Finance, M&A, Compliance und Datenschutz gesammelt. Er ist außerdem zertifizierter Datenschutzmanager. Und Alexanders Kanzlei, und das finde ich mega spannend, ist die einzige, die über eine Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung verfügt. Und darüber will ich unbedingt sprechen. Lieber Alexander, ich freue mich total, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Hallo Steffi, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielleicht eine Anmerkung gleich zu Beginn. Wir sind tatsächlich wahrscheinlich nicht die einzige Kanzlei, die eine Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis hat, aber wir sind die einzige, die sie aktiv nutzt.
Ah, dann zumindest das. Ich habe sonst nämlich nichts weiter gefunden und ich finde das mega spannend. Und da stecken ja einige Probleme dahinter, die ihr auch lösen könnt. Und deswegen will ich darüber sprechen. Bevor wir uns aber diesen sehr spannenden Themenkomplex anschauen, will ich mit dir anfangen, wie mit allen meinen Gästen. Warum hast du Jura studiert?
Oh, schwierige Frage. Aber ich muss zugeben, ich bin bei der Bundeswehr immer wieder damit konfrontiert worden, dass man nicht so genau weiß, das war zumindest im Wehrdienst früher so, was darf man eigentlich, was darf man nicht? Und da ist in mir der Wunsch entstanden, nie mehr in der Situation zu sein, dass du nicht genau weißt, was wirklich Recht ist und was vielleicht Willkür von jemandem, der dir Strafe androht, wie das ja bei der Bundeswehr ein, zwei Mal passieren kann, wenn du nicht das machst, was die anderen von dir erwarten, weil es unlogisch ist. Und das hat damals dazu geführt, dass ich mir gesagt habe, nee, das will ich nicht mehr. Ich will in Zukunft wissen, was man darf und was man nicht darf und studiere Jura.
Bundeswehr hat dich zu Jura gebracht, eigentlich ja ganz cool. Hattest du im Studium oder dann im Referendariat schon so eine grobe Idee, wo du mal hin willst? Und vielleicht magst du auch erzählen, nach welchen Kriterien du so die einzelnen Refstationen ausgesucht hast, weil es hören uns nämlich ziemlich viele Referendarinnen und Referendare zu.
Ja, also ich würde das vielleicht heute anders machen, aber bei mir war das immer dahingehend geprägt, dass ich viel nebenher gearbeitet habe. Das heißt, ich habe auch meine Stationen danach ausgewählt, wo konnte ich meine Jobs weitermachen. Ich habe als Beispiel während dem Studium 2 Jahre mal Conti-Schicht bei Bosch im Diodenwerk in Reutlingen, Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht im Wechsel gearbeitet, viele Promo-Jobs gemacht und deswegen war Arbeiten neben dem Studium immer sehr, sehr wichtig. Und genauso habe ich auch meine Stationen gewählt im Referendariat, nämlich dahingehend, wo ich vielleicht auch nochmal 1-2 Euro dazu verdienen konnte. Aber eine richtige Orientierung, was ich danach machen wollte, hatte ich nicht. Und das finde ich heute auch rückblickend total spannend, weil ich so viele unterschiedliche Facetten kennengelernt habe, was man als Anwalt alles tun kann oder was man eben mit einem Jurastudium tun kann, wenn man es nur vorher wüsste. Und ich habe mich dabei eher treiben lassen.
Ich habe mich eben total gefreut. Reutlinger, liebe Grüße an meinen Schwager. Der kommt nämlich auch aus Reutlingen. Aber es gibt ein super schönes Hotel in Reutlingen. Es gibt Achalm, glaube ich, keine Werbung. Aber sehr schön, da kannst du über die ganze Stadt gucken. Bin ich ganz gerne. Ich glaube auch, ich würde heute auch einiges anders, nein, ich weiß, ich würde einiges anders machen, wenn es um die Auswahl der Referendarstationen geht. Das Blöde ist, heute hat man einfach einen anderen Blick auf die Dinge, die man damals noch nicht hatte. Geht dem einen oder anderen vielleicht genauso mit dem Thema Berufseinstieg? Du warst nach dem zweiten Examen ja zuerst mal in einer größeren Einheit tätig, wenn ich es richtig gelesen habe. Warum hast du dich dafür entschieden und warum bist du nicht dabei geblieben, also dort, wo du eingestiegen bist?
War auch eine Gelegenheit. Ich hatte noch nicht meine Examensnoten vom zweiten Examen und dann wurde mir angeboten, in der Rechtsabteilung vom Genossenschaftsverband in Baden-Württemberg anzufangen. Und hatte da quasi schon den Vertrag unterschrieben mit der Bedingung, dass ich halt das Examen bestanden haben müsste. Und das war zum damaligen Zeitpunkt 2004, war der Anwaltsmarkt nicht ganz so gut. Ich hatte mir davor auch eine Großkanzlei angeschaut. Ich hatte bei Kleist Lutz reingeschnuppert und reifere Kollegen und mein Umfeld meinten, besser als beim Genossenschaftsverband wird es nicht. Du hast ein eigenes Büro, du hast eine Assistenz und du hast eine Stempeluhr. Und ja, davon habe ich mich dann eben treiben lassen und habe beim Genoverband angefangen.
Ich finde das eigentlich ganz, ganz geil. Ich hätte das auch gemacht, ganz ehrlich, weil dieses Examen, das ist so eine Angstnummer. Du weißt ja nie, klappt es am Ende, klappt es nicht, egal wie du dich vorbereitet hast, egal wie gut du vielleicht eigentlich bist. Kannst du einfach mal eine scheiß Woche haben, ne? Ist ja auch immer ziemlich viel Glück dabei. Und da finde ich schon ganz clever, einfach mal absichern, ne? Safety first. Warum bist du nicht dabei geblieben? Du bist ja offensichtlich nicht dabei geblieben.
Ach nee, das war so, ich habe mich dann in dieser Verbandsstruktur habe ich mich bewegt. Ich war für das Thema Kredite für die einzelnen Volks- und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg zuständig als Kreditreferent. Und das Thema hat mir gefallen. Ich habe mir dann recht schnell zusätzliche Betätigungsfelder gesucht. In der Geno-Akademie hatte ich dann nach ein paar Monaten dann schon unterrichtet. Aber für mich festgestellt, dass Verbandsarbeit am Anfang meiner Karriere nicht das Richtige für mich ist. War mir zu viel Struktur. Ich hatte dann mit ein, zwei Kollegen dort diskutiert, die meinten, du brauchst halt mehr Hobbys oder eine größere Freizeitorientierung. Und kann natürlich auch ein Argument sein, war es aber nicht für mich. Und dementsprechend hatte ich dann für mich entschieden, mich selbstständig zu machen. Mit ganz, ganz viel, ganz vielen Fehleinschätzungen. Auch da wiederum zeigt sich, dass so eine gewisse Basis im Bereich Betriebswirtschaft gar nicht schlecht ist. Nämlich erstmal zu schauen, was ist der Markt, wie ist der Markt, was ist dein Zielpublikum, was will dein Zielpublikum von dir. Weil ich ging in der irrigen Annahme davon aus, dass die Volks- und Raiffeisenbanken, die immer einen sehr zufriedenen Eindruck gemacht haben, wenn ich sie denn beraten habe, dass die weiter zu mir kommen, wenn ich denn meine Leistungen nur günstiger anbiete. Das war meine Vorstellung von, ich mache mich selbstständig, hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Ich habe die Zusammenhänge nicht verstanden zwischen dem Prüforgan, die Genossenschaftsbanken werden ja durch die Verbände geprüft, und dementsprechend dann der Rechtsabteilung im Verband, die dann von den einzelnen Banken genutzt wird. Gibt es natürlich Zusammenhänge. Ob das dann da Chinese Walls gibt zwischen der Beratung und zur Prüfung, darüber können wir wahrscheinlich auch lange streiten, aber entsprechend kamen natürlich wenige bis keine Banken danach zu mir, als ich mich selbstständig gemacht habe.
Gleichwohl hat es ja geklappt mit dem Aufbau der eigenen Kanzlei und du bist ja fokussiert auf wirtschaftsrechtliche Beratung. War das der Einstieg bei der Genossenschaft, dass du gesagt hast, hey, so in die Richtung, das interessiert mich schon? Warum bist du an diesen Themen kleben geblieben?
Ja, also Bank- und Kapitalmarktrecht hat mir tatsächlich gefallen. Sehr vielfältig. Es gibt auch dort wiederum zwei Seiten. Es gibt einmal die Seite Verbraucher mit einem viel stärkeren zivilrechtlichen Ansatz. Und es gibt eben auch die Banken, die zusätzlich ein Feld hatten, das man im Studium gar nicht beleuchtet hatte. Das heißt, die ganzen regulatorischen Themen, die ich in den Banken kennengelernt habe, die fand ich auch sehr spannend. Was heißt es? Man hat sich in der Bank mit allem, was die BaFin beschäftigt, mit den ganzen Auflagen, die rund um die Compliance-Funktionen, Geldwäsche, Datenschutz. Das waren dort Themen, die eigentlich das erste Mal bei mir aufgepoppt sind. Denn im Studium hatten wir sowas überhaupt nicht. Und diesen Mix aus auf der einen Seite klassisches Recht, wie wir es gelernt haben, und den Szymanski-Doppelband vor- und runter wälzen und auf der anderen Seite eben diese neuen Rechtsthemen, fand ich super spannend, diese Kombination. Außerdem, wenn ich noch was ergänzen darf,
bitte.
Ich fand Verwaltungsrecht und Verfassungsrecht waren nie meins. Und Strafrecht haben wir vorher auch im Vorfeld kurz drüber gesprochen. Kann ich einfach nicht. Also über, nee, ist nicht meins. Mein Schwager liebt es, der ist Strafrechtler, aber das waren beides für mich immer Felder, die habe ich für mich gedanklich aussortiert.
Aber das ist ja eigentlich auch ein großes Glück. Jetzt stell dir mal vor, jeder hätte dasselbe Lieblingsrechtsgebiet. Das wäre ja für den Markt auch irgendwie scheiße und für uns auch. Du hast inzwischen, Alexander, nicht nur eine Rechtsanwaltsgesellschaft, du hast inzwischen auch eine Consulting GmbH, über die sprechen wir auch gleich noch. Beides läuft unter dem Namen K11. Da bin ich ehrlich gesagt kurz drüber gestolpert und dachte, keine Ahnung. Also ich mag Strafrecht. Ich war direkt bei der Nummer von irgendeinem Kommissariat. Und dann kam ich aber auf die Idee, einfach mal ins Impressum zu gucken. Es liegt an der Adresse, ne? Hausnummer, ja, dachte ich mir. Deswegen K11. Und auch wenn der Anfang ein bisschen holprig war, es läuft ja. Ihr seid inzwischen fest, glaube ich, 8 Anwältinnen und Anwälte. Also jetzt in der Kanzlei und habt ein sehr, sehr breites Beratungsspektrum. Zu dem Rest kommen wir da gleich noch. Was mir super gut gefallen hat, ich gucke mir immer die Homepages an, sehr prominent prangt da genug Blabla. Das finde ich sehr zielorientiertes Motto, hat mir gut gefallen. Und so ein bisschen haben wir eben schon drüber gesprochen, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen ins Detail gehen, auf welchen Rechtsgebieten beratet ihr wozu? Was liegt so am häufigsten auf euren, ja, oder in euren virtuellen Aktenschränken?
Ja, also was wir machen, ist tatsächlich, dass die beiden Hauptgesellschaften sehr eng miteinander vernetzt sind. Bedeutet, du hast die K11 Consulting GmbH schon mal angesprochen. Mit der sind wir aber bei sehr großen Firmen aktiv. Und dann entstehen dort eben auch Mandate, die wir in der Rechtsanwaltsgesellschaft bearbeiten dürfen. Ein Beispiel, ich habe mal die Rechts- und Compliance-Abteilung eines Unternehmens aus Fulda. Das Unternehmen hieß die CAP AG. Die CAP AG ist ein Mischkonzern, kommt aus dem Bereich Spezialtextilien und hat sich hinentwickelt zu einem Unternehmen, das quasi Beteiligungen hält, kauft, umstrukturiert. Und da haben wir dann mit der Rechtsanwaltsgesellschaft geholfen, die IT-Abteilung rauszuschneiden in einem Carve-out und dann an Allgeier zu verkaufen. Also auch klassisches M&A-Geschäft gemacht. Und das bedingt sich deswegen immer. Ich kann jetzt schlecht sagen, die Rechtsanwaltsgesellschaft macht klassisches Anwaltsgeschäft. Machen wir auch. Wir haben vor gar nicht so langer Zeit haben wir eine Kanzlei von 2 älteren Kollegen übernommen. Finde ich deswegen so amüsant oder bringt mich zum Schmunzeln, weil mein erstes Büro war in Kornwestheim im Salamander-Areal im Techmoteum. Es war so ein Gründerzentrum. Und dort gab es in diesem ganzen Areal auch den Platzhirsch aus Kornwestheim, Dr. Lehmann und Kollegen, und der eben seit 40 Jahren diese Kanzlei betrieben hat, jetzt um die 80 ist und langsam aufhören will. Wir Anwälte hören ja nicht immer sofort gleich auf mitarbeiten. Und da versuchen wir schon auch noch ein Stück weit mehr lokales Geschäft aufzubauen. Das habe ich nie ganz aufgegeben. Aber meistens werden die Ressourcen der Anwälte und Paralegals konsumiert von unseren größeren Projekten, die wir über andere Kanäle akquirieren. Also viel, viel Wirtschaftsrecht.
Ja, ich habe 3 sehr spannende Hauptthemen bei euch auf der Homepage gefunden. Arbeitnehmerüberlassung, externe Rechtsabteilung, das hast du eben auch schon genannt, und Legal Interim Management. Da habe ich mich überhaupt noch nicht mit befasst. Und da würde ich gerne jetzt mal durch die einzelnen Themen durchgehen. Und ich habe mir natürlich auch deine ganzen Blogbeiträge durchgelesen zur Arbeitnehmerüberlassung. Da ist euch ja ein Stück weit echt ein richtiger Coup gelungen, weil juristische Projektarbeit ist ja nichts Neues, das gibt's ja schon. Aber Rechtsanwaltsarbeitnehmerüberlassung ist ja schon so ein bisschen spektakulär, weil auf der einen Seite kannst du ja gerade im angespannten Arbeitsmarkt so ein bisschen das Problem sehr kurzfristiger, ausufernder Bedarfe lösen und zum anderen für viele, da denke ich an die jungen Anwältinnen und Anwälte, das Problem der Scheinselbstständigkeit. Nur was war denn eigentlich genau das Problem mit der Arbeitnehmerüberlassung und warum brauchte es das, was ihr jetzt macht?
Ja, wir haben relativ früh angefangen, als Projektjurist beziehungsweise in dem Bereich Legal Interim zu arbeiten. Und das ist dadurch entstanden, ich kam aus Kopenhagen von meinem MBA-Programm zurück. Und in Dänemark, in den skandinavischen Ländern, ist dieses Flexible im Bereich Jura schon viel prominenter vertreten als bei uns. In den USA kommt der Branchenprimus her. Die Firma heißt Axiom und hat mehrere tausend Juristen pro Tag im Einsatz. In UK gab es Lawyers on Demand, die das größer aufgebaut haben. Und im skandinavischen Bereich gab es auch viele kleinere Spieler. Ich kam also zurück, habe dieses Thema mitgebracht. Und am Anfang lief das alles über Contracting. Da gab es dann auch Fragen rund um die Vertragsgestaltung. Ist es ein freier Dienstvertrag? Dann gab es dann zwei Modelle, angelsächsisches Modell und niederländisches Modell, wie diese Vertragsstrukturen aufgesetzt werden können. Aber umso mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, umso schneller kam ich zu dem Ergebnis, eigentlich schwierig, wenn du eine Person ein halbes Jahr oder ein Jahr oder sogar zwei Jahre irgendwo hin überlässt, beziehungsweise sie woanders arbeitet und das Ganze dann auch noch in Vollzeit erfüllt ist, aus meiner Sicht eben den Tatbestand der illegalen Arbeitnehmerüberlassung. Habe ich mich so ein bisschen umgeschaut in dem Anwaltsbereich. Da gibt es ja immer noch so Sachen wie Secondments von größeren Kanzleien. Jetzt haben wir natürlich die Situation, die größeren Kanzleien kritisiert man relativ selten. Aber auch da ist natürlich, liegt es auf der Hand, wenn jemand vor ein Jahr einen Juristen überlässt als Secondment an eine Firma, in Vollzeit ist auch das illegale Arbeitnehmerüberlassung. Und das war quasi der Schritt, wo wir gesagt haben, wir gehen in die Richtung einer Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis bei der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg und haben das dann auch gemacht. Wir haben also eine unbefristete Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung und damit kann man das legal aus meiner Sicht darstellen.
War es schwierig, die Erlaubnis zu kriegen?
Ja, eigentlich überhaupt nicht. Ich musste mich ja schließlich nicht mit den berufsrechtlichen Fragen auseinandersetzen. Tatsächlich hätte ich erwartet, dass die Bundesagentur für Arbeit hier das ganze Thema rückkoppelt, aber das ist nicht passiert. Wir haben also dieselben Auflagen gehabt wie jede andere Firma, die eine Erlaubnis beantragt. Also die Prüfmechanismen sind dieselben. Man muss drei Jahre hintereinander eine befristete Erlaubnis beantragen, hat unterschiedliche Prüfläufe der Bundesagentur für Arbeit. Und kann dann im vierten Jahr, wenn man drei Jahre aktiv diese Erlaubnis genutzt hat, im vierten Jahr die unbefristete Erlaubnis beantragen.
Ich hätte jetzt einfach mal angenommen, dass es vielleicht besonders kompliziert ist, weil es ja keiner nutzt, außer euch. Deswegen dachte ich, na, vielleicht ist es relativ aufwendig, kompliziert, was auch immer. Wie funktioniert dann das Ganze für alle, die jetzt demnächst vielleicht auf der Suche sind nach neuen Betätigungsfeldern, das vielleicht ganz spannend finden? Wie funktioniert das?
Also bisher ist im Markt ganz häufig so, dass du hast sogenannte Provider, also Vermittlungsfirmen. Große Vermittlungsfirmen im deutschen Markt sind Robert Half, Hays als nicht spezialisierte Personaldienstleister. Und dann gibt es eben noch spezialisierte Personaldienstleister, so wie uns, K11. Aber gibt auch andere. Diejenigen, die behaupten, sie hätten das ein Stück weit erfunden, heißen nicht mehr, wie sie ursprünglich hießen. Das war die Firma Perconnex. Die gab es mal, die firmieren mittlerweile nicht mehr unter dem Namen. Die Gründer haben eine neue Firma gegründet. Was aber all diese Firmen von uns unterscheidet, ist, dass sie entweder sind sie keine Kanzlei, so war es bei Perconnex, haben aber eine Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis, mussten also ihren Kunden immer im Vertrag auferlegen, wir verkaufen aber keine Rechtsberatung. Der Kandidat darf nicht rechtsberatend tätig sein. Bei uns ist es so, wir stellen einen Mitarbeiter ein. Entweder ist es jemand, der bei uns sowieso fest eingestellt ist. Die Zeitarbeitsklausel ist in jedem Vertrag mit drin. Oder wir stellen jemanden speziell für ein Projekt ein und überlassen dann diesen Mitarbeiter an einen Kunden, der dann ein Projekt hat für einen Zeitraum X, eine Elternzeitvertretung zum Beispiel, und sagt, ich brauche jetzt fürs nächste Jahr, brauche ich einen Juristen, die und die Erfahrung soll er schon mitbringen. Und dann ist der Jurist oder der Rechtsanwalt bei uns angestellt und wird eben wie klassisch in der Zeitarbeit an das Unternehmen überlassen.
Welche Vorteile hat das Ganze deiner Meinung nach, jetzt die Arbeitnehmerüberlassung von Anwälten?
Also für die Firmen gibt es ganz, ganz viele Vorteile aus meiner Sicht. Du hast eine legale Form, dir unterschiedliche Rechtsgebiete ins Haus zu holen. sowohl projektbasiert eben oder eben halt auch auf so klassischen Themen, die es sonst überall auch gibt, wie Elternzeitvertretungen. Wir haben in vielen Rechtsabteilungen in den letzten Jahren ein ständiges More for Less. Das heißt, die Rechtsabteilungen haben immer mehr Aufgaben zu bewältigen, haben aber immer weniger Ressourcen. Bedeutet natürlich auch, dass wenn da jemand dann ausfällt, entweder krankheitsbedingt oder in Elternzeit oder Mutterschutz geht, dass das dann schon auch ein Loch reißt. Und aus meiner Sicht ist es nicht der richtige Weg, die Arbeit dann liegen zu lassen oder auf die anderen Kollegen zu verteilen. Also für die Firmen, aus meiner Sicht, liegt es auf der Hand. Für die Berufseinsteiger ergibt sich dadurch natürlich die Möglichkeit, viele unterschiedliche Bereiche kennenzulernen, wo ich dann vielleicht hin will. Gerade so in den ersten Jahren können das Projekte sein rund um Compliance. Zum Beispiel Dieselgate hat ganz, ganz viele Projektjuristen im Markt abgerufen. Das war nicht alles legal aus meiner Sicht, wie die Juristen gesourced wurden, aber haben ganz viele dann kennengelernt, wie arbeite ich mit Großkanzleien zusammen. Von Volkswagen wurde das Ganze gemanagt auf oberster Ebene von Freshfields und als Massenabwicklungsunternehmen war KPMG im Einsatz und die haben dann die ganze Pyramide gemanagt mit all denjenigen, die dann als Document Reviewer oder als Projektjurist unterschiedliche Aufgaben in diesem Projekt hatten. Und das kann ich eigentlich nur jedem Juristen empfehlen, weil du lernst dort Dinge, die du weder im Studium noch in der klassischen Kanzlei oder in der klassischen Rechtsabteilung lernst.
Ja, das ist ja, würde ich jetzt sagen, nicht nur für Unternehmen, also Wirtschaftsunternehmen, eine gute Sache, sondern kann ja auch für Kanzleien ganz sinnvoll sein. Also weil du gerade das Stichwort nanntest, Elternzeitvertretung oder irgendwas, bietet sich ja vielleicht auch für Kanzleien an.
Für Kanzleien auf jeden Fall auch. Die klassischen Themen gelten natürlich auch für die Kanzlei, aber zusätzlich natürlich auch Projektgeschäft oder wenn ich jetzt ein außerordentliches Mandat habe. Ich habe jetzt ein Mandat, da habe ich ja Massenverfahren oder eben mal ein großes Verfahren, das ich eigentlich sonst nicht bewältigen könnte. Und kann auch meine Kollegen nicht abziehen von ihren Fachbereichen. Das heißt, gerade für mittelständische Kanzleien kann das ein Instrument sein, auch mal ein besseres, interessantes Mandat für ihre Kunden abzuwickeln. Weil jetzt wissen wir alle, wenn wir dann einem Kunden mal Nein sagen und der dann zu jemand anderem geht, da dann zufrieden ist, bleibt er vielleicht auch mit allem anderen dort. Geht heute ja schon auch darum, seine Kunden- und Mandatsbeziehungen so zu pflegen, dass man sie auch ein Stück weit an sich bindet.
Absolut. Und als du das gerade sagtest, also Massenverfahren hatten wir ja eben schon. Ich musste gerade sofort an Professor Flöter denken. Er ist ja Insolvenzrechtler. Und er hat es irgendwie geschafft, glaube ich, das mit eigenen Leuten zu stemmen. Aber der hatte mal ein Insolvenzverfahren. Da mussten die in eine Lagerhalle und LKW-weise die Ordner holen. LKW-weise. Das ist dann halt vielleicht auch mal so ein Projekt, wo das ganz sinnvoll sein kann. Jetzt hast du eben schon gesagt, Projektjurist, Document Reviewer. Was sind denn so die Aufgaben, für die am häufigsten bei euch angefragt wird? Was machen die Juristen dann so?
Also in den letzten 5 Jahren hatten wir einen großen Fokus und der Fokus war das Corona-Geschäft. Was will ich damit sagen? Wir hatten den Big Four geholfen, Personal zu finden, um am Anfang die Corona-Anträge zu prüfen. Das heißt, es gab große Ausschreibungen in Deutschland von den Förderbanken. Die haben Berater und Partner gesucht, die ihnen geholfen haben, die Soforthilfe oder eben die Überbrückungshilfeanträge zu prüfen, die von prüfenden Dritten, zum Beispiel von Steuerberatern, bei den Förderbanken eingereicht wurden. Und die Firmen, die diese Ausschreibung gewonnen haben, die hatten überhaupt nicht das Personal, um das abzuwickeln. Auch nicht das konkurrenzfähige Personal, was das Pricing betrifft. Das war einer unserer Schwerpunkte. Da haben wir am Anfang Juristen und Betriebswirte im Einsatz gehabt und jetzt gegen Ende dieser Projektphasen mehr Document Reviewer, also mehr Finanzsachbearbeiter, die dann Paralegal-Abschlüsse hatten oder eben auch Finanzabschlüsse hatten, um die Corona-Schlussabrechnungen zum Beispiel zu prüfen. Was konkret macht dann der Projektjurist? Das ist bei allen Masseverfahren so. Es gibt wie in so einer Pyramide Kollegen, die entwickeln Schriftsätze oder die entwickeln Prüfschemata. Wie gehe ich an die einzelnen Bausteine ran? Und dann gibt es auf den unterschiedlichen Fallorientierungen, meistens arbeitet man hier immer noch mit Rot, Gelb und Grün, also je nach Komplexität. So war es auch bei Corona. Habe ich dann ein Prüfschema und der Anspruch steigt eben Die klassische Rotfallprüfung rund um diese Corona-Anträge waren zum Beispiel verbundene Unternehmen, weil ein verbundenes Unternehmen in der Prüfung ist einfach schwieriger als ein klassisches Einzelunternehmen. Und da musste man eben schauen, was sind denn Betrugsindizes und was könnte darauf vermuten lassen, dass der Antragsteller keinen Anspruch hat auf die Leistungen, die er beantragt. Das war jetzt konkret in dem Fall. Andere kleinere Situationen, wir haben jetzt aktuell in den Tag eine neue Anfrage oder ich bin jetzt in zwei Anfragen drin. Ich mache das natürlich auch immer noch selbst. Bei denen geht es eben um die Mitarbeit in Rechtsabteilungen, Rechtsabteilungen aufzubauen, Prüfverfahren oder eben Behördenauflagen zu erfüllen. Also sehr, sehr vielfältig.
Ja, deswegen, wie ich eingangs sagte, du bist ja irgendwie Generalist. Du hast ein super Stichwort geliefert. Rechtsabteilung, das ist ja auch so eine eurer Säulen, die ihr anbietet. Und ich glaube, das ist ein Thema, das stellt sich zwangsläufig, wenn Unternehmen wachsen. Da fängst du an mit einem Startup, dann hast du natürlich keine Rechtsabteilung. Aber dann läuft dein Geschäft, Business wird größer und irgendwann kommen die rechtlichen Fragen dann vermehrt auf einen zu. Und da gibt es ja eigentlich nur zwei Varianten. Entweder du etablierst eine eigene Rechtsabteilung oder auslagern und beauftragst jedes Mal eine Kanzlei, wenn du was hast. Welche Variante hat aus deiner Sicht welche Vor- und Nachteile?
Also ich glaube, es ist so wie immer im Leben, du brauchst beides. Du kannst dir als kleines und mittelständisches Unternehmen nicht jedes Spezialwissen vorhalten, das funktioniert nicht. Du brauchst also Kanzleien. Aber wenn es um Themen geht wie Corporate Housekeeping, also das Management der Gesellschaft oder eben, wenn du dann ein bisschen gewachsen bist, auch mehrere Entities im In- und Ausland, dann macht es extern keinen Sinn. Da geht es einfach nur darum zu managen, wer ist in welcher Gesellschaft als Geschäftsführer angemeldet, was habe ich dort für Auflagen im In- und Ausland, muss ich unter Umständen protokollieren, wenn Sitzungen sind zwischen Gesellschafter und Geschäftsführer oder Vorstand, je nach Gesellschaftsform. Aber es gibt auch viele weiche rechtliche Themen, die für Unternehmen immer wichtiger werden. Warum? Weil die Kunden, ihre Zulieferer vermehrt zwingen, Themen umzusetzen, für die sie selbst verpflichtet sind. Wir hatten diese Diskussion rund um das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, auch jetzt die Omnibus-Thematik, die noch nicht durch ist, auf EU-Ebene, um hier die Standards für einen kleineren Teil von Unternehmen nachher wirken zu lassen. Gleichzeitig muss eigentlich dort jedem klar sein, dass die Unternehmen, die davon betroffen sind, in einer Kaskade natürlich alle Zulieferer, die unter ihnen hängen, auch verpflichtend ist zu tun. Und ich glaube, da besteht der Charme einer Rechts- oder Governance-Abteilung. Ich würde heute das, wenn ich es in ein Unternehmen beraten darf, eher als Governance-Abteilung bezeichnen, anstatt als Rechtsabteilung. Weil dann kann ich in dieser Abteilung zusätzlich abwickeln das Thema Data Governance, gehören für mich Themen rein wie der Datenschutz, aber auch Themen wie jetzt der Data Act oder auch das Thema KI, weil es eben ein datengetriebenes Thema ist. Und in diesen Governance-Strukturen muss es jemanden geben im Unternehmen aus meiner Sicht, der viel betriebswirtschaftliches Know-how mitbringt. Wir beraten gerade zwei Unternehmen zum Thema Legal Operations, Legal Tech, Legal Outsourcing, weil wir davon überzeugt sind, dass die Rechtsabteilung von morgen anders aussieht als die Rechtsabteilung von gestern. Ich hatte während meinen Interimseinsätzen einmal ein auch super spannendes Unternehmen, und zwar einen Pharma-Großhändler. Gibt es drei Marktführer in Deutschland, die als Pharma-Großhändler dienen. Und da gab es eine ganz, ganz traditionelle Rechtsabteilung mit einem Professor als Rechtsabteilungsleiter und mit mehreren Juristen, die ganz klassisch ihr Geschäft gemacht haben, als wäre es eine Kanzlei. Und das war die Welt früher, wie Rechtsabteilungen aussahen. Ja. Und heute sind die integrierter Bestandteil in die DNA des Unternehmens. Ich erinnere mich an meinen Einsatz bei Personio. Da gab es dann schon einen Clash der Kulturen, weil durchschnittlich das Alter irgendwo zwischen 20 und 25 war und in der Rechtsabteilung zwischen 30 und 40. Und das hat schon dazu geführt, dass die Kommunikation nicht mehr ganz rund lief. Also musste man sich überlegen, wie streamline ich die Kommunikation? Wir haben also ein Ticketsystem eingeführt. haben alle im Unternehmen gezwungen, wenn sie mit der Rechtsabteilung kommunizieren, heißt es nicht, ihr macht mal kurz einen neuen Slack-Channel auf. Für all die, die es nicht wissen, Slack und auch Slack-Channel ist ein Kommunikationstool, eine sehr innovative Art an interner Software, die man nutzen kann, um im Unternehmen zu kommunizieren. Aber der Jurist der sträubt sich natürlich die Haare, wenn dann irgendwelche vertraulichen Informationen auf einmal public in irgendeinem Slack-Channel diskutiert werden. Und so, glaube ich, verändern sich Rechtsabteilungen. Aber ein super spannendes Umfeld, also gerade aktuell, wo der Kostendruck immer mehr steigt.
Ja, deswegen ist das wahrscheinlich eine gute Idee, was ihr macht. Du hast ja letztlich noch so eine Zwischenlösung geschaffen zwischen den beiden Varianten, die ich jetzt eben angesprochen habe. Und ich muss erstmal nachlesen bei euch, was genau das ist, externe Rechtsabteilung. Dachte ich mir zuerst, ja, wo ist denn der Unterschied eigentlich im Verhältnis so, ich gebe einfach alles an der Kanzlei. Eine externe Rechtsabteilung ist ja schon nochmal was anderes. Erklär mal so ein bisschen, wie man sich das vorstellen kann und wie das Ganze funktioniert.
Aber bin ich auch durch Zufall natürlich mal wie immer im Leben manchmal.
Was kommt Magen mitgebracht?
Nein. Nee, in dem Fall nicht, sondern ich hatte einen Interimseinsatz in den Niederlanden, in Venlo. Und war dort für die Rechtsabteilung Dach eingestellt worden als Interimsmanager bei der Firma Office Depot. Und habe das auch circa ein Jahr gemacht. Mein Projekt lief aus. Es war ein Nachfolger gefunden, der das dann fest übernehmen sollte. Ich war dort, weil eben mein Vorgänger gekündigt hatte und man nicht so schnell jemanden gefunden hat, der das übernehmen konnte. Und wie es dann halt immer mal wieder so läuft, der Kandidat konnte diese Stelle nicht annehmen. Ich hatte aber schon ein anderes Projekt unterschrieben, war also schon nach dem Abschluss des Projekts in Venlo auf das nächste Projekt gebucht. Gleichzeitig kam dann der CEO auf mich zu und sagte, oh Gott, Alex, jetzt, wir brauchen jetzt irgendeine Lösung. Der hat abgesagt, ihr müsst es weitermachen. Ein wesentlicher Teil war dort zum Beispiel das Contract Management. Weil man kann sich vorstellen, gerade bei so Office Supply kannst du keine langfristigen Verträge schließen, weil eben sich die Preise ändern und das kann einfach aufs Geschäftsmodell sich sehr stark auswirken. Das heißt, du hast sehr kurzfristige Verträge, meistens nur ein Jahr und musst die dann immer wieder neu evaluieren, neu verhandeln und mit dem Business dann durch die Tür schieben. Was haben wir gemacht? Ich habe ihm angeboten, pass auf, ich kann dir das extern darstellen. Ich baue dir eine externe Rechtsabteilung zu dem Thema auf. Habe damals 4 Kolleginnen halbtags gefunden. Das war super. Für die war das der Wiedereinstieg in den Beruf. Für mich hatte ich eine gewisse Verteilung und mit diesen 4 Kollegen haben wir dann dort 2 FTEs ersetzt und haben 4-5 Jahre lang die Rechtsabteilung von Office Depot extern dargestellt. Das heißt, wir hatten IT von Office Depot, haben das in Ludwigsburg aufgebaut. Da habe ich dann so einen Shared-Arbeitsbereich aufgebaut, wo dann die Kolleginnen saßen und die haben die Verträge geprüft, die Einzelanfragen geprüft, hatten Zugriff auf alle Systeme und haben eben klassisch das gemacht, was damals davor Aufgabe der Rechtsabteilung war. Dieses Teils der Rechtsabteilung.
Ja. Das ist ja eigentlich ziemlich geil. Geht das nur zur Überbrückung? Ich meine, 5 Jahre ist jetzt nicht gerade Überbrückung, das ist ja schon länger. Aber geht es auch dauerhaft? Also auf welche Zeiträume ist das so angelegt?
Nee, das geht auch dauerhaft. Wir haben ja viele externe Funktionen, die wir anbieten. Da ist es offensichtlicher, wenn eine Firma den Datenschutzbeauftragten extern vergibt oder den Compliance Officer, den Ombudsmann oder jetzt hoffentlich auch in Zukunft den AI Officer. Da ist es schon etablierter. Im Rechtsbereich tun sich Unternehmen immer noch schwer. Ich glaube, dass nach wie vor kann das eine gute Lösung sein, entweder für eine ganze Rechtsabteilung oder auch einen Bereich der Rechtsabteilung. Es muss ja gar nicht die ganze Abteilung sein, sondern ich kann auch Teile dauerhaft outsourcen. Was ich auch ganz spannend mal fand bei einem Unternehmen, einem ganz innovativen, jungen Unternehmen, haben wir Tool-Einführungen in der Kanzlei outgesourced. Das heißt, wir haben gesagt, ihr kriegt Zugriff zu unserem Ticketsystem und wenn immer irgendeiner in der Firma ein Tool einführen will, was dort ständig passiert ist, dann seid ihr diejenigen, die, es war eine Mischkanzlei, die konnten Datenschutz und IT-Recht, dann prüft ihr quasi den Lizenzvertrag, prüft aber auch gleichzeitig und guckt, dass der Auftragsverarbeitungsvertrag passt, dass die datenschutzrechtlichen Fragen unseren Standards entsprechen. stimmt euch intern dann auch direkt mit dem Business Owner ab, der das Tool haben will, und gebt es dann frei und dann eben den Hinweis an die Rechtsabteilung geprüft, freigegeben. Also es können auch Teilaspekte sein. Ich bin aber ein großer Fan davon, weil das eben ein anderes Arbeiten ist, als wenn du einen Anwalt mit einer Prüfung beauftragst. Der Anwalt prüft Dokumente, der schickt dir vielleicht ein Feedback, aber der löst dir nicht final das Problem, weil eben es gibt zwei Faktoren. Das eine ist die interne Kommunikation. Der nimmt ja nicht die Kommunikation ab. Schreibt dir keine Entscheidungsvorlage an den CFO. Und wenn, musst du ihn beauftragen, dann schreibt er dir nur diese Entscheidungsvorlage. Oder es wird natürlich obenrum auch, natürlich auch von den Kosten her sehr, sehr teuer. Und mit Pauschalen kann man so Lösungen, finde ich, auch dauerhaft darstellen.
Ja, also ich glaube, das Thema, das mir dazu einfallen würde, ist, dass er eben eine Kanzlei, an die du einzelne Fragen outsource oder einzelne Fälle, die ja eben nicht in deine Strukturen eingebunden ist, systemisch, technisch. Also das heißt, du brauchst ja immer wieder Leute, die dann hin und her kommunizieren mit der Kanzlei. Und so wie du das jetzt eben erzählt hast mit der externen Rechtsabteilung, das ist ja eigentlich völlig egal, wo die sitzt. Es ist ja quasi dann, entweder für ein Thema oder für alle Themen, ist ja wie die eigene Rechtsabteilung, die eingebunden ist. Das ist schon praktisch. Jetzt hast du gerade gesagt, Kosten ist auch so ein Thema. Wie macht ihr das dann? Stundensatz? Also RVG ist ja wohl, passt ja nicht. Macht ihr dann Tagessätze, Pauschalen pro Jahr oder wie löst ihr das pro Monat?
Genau, das sind die beiden. Du hast sie beide schon genannt. Wir arbeiten in der Regel mit Tagessätzen oder mit Pauschalen. Was heißt es? Wir kalkulieren eben den Skill, den man braucht. Jetzt aktuell baue ich für einen großen Personaldienstleister aus Frankreich, der auch in Deutschland wesentliches Geschäft hat, mit dreistelligen Millionenumsätzen, baue ich eine Rechtsabteilung auf. Der Unterschied ist, in meiner E-Mail-Adresse ist das schöne EXT vorhanden, sodass für jeden ersichtlich ist, dass ich extern bin. Bin dort 3 Tage gebucht mit 3 Tagessätzen und die sind auf die Woche verteilt und ich beantworte alle Anfragen, habe dann eben zusätzlich Strukturaufgaben zum Aufbau eines Ticketsystems, eines Contract-Management-Systems, also quasi auch wieder Legal-Ops-Ansätze, um das Geschäft nachhaltig zu stabilisieren. Aber da arbeiten wir mit Tagessätzen. Bei anderen Kunden arbeiten wir auch mit Pauschalen. Wir haben vorher im Vorfeld kurz gesprochen, wir dürfen auch ein Unternehmen jetzt unterstützen, die in Berlin ein großes Aquarium aufbauen. Mal wieder, nachdem das andere am Alex, glaube ich, mal explodiert war. Aber
im Radisson, ja. Musste ich vorhin gleich so, ach, versucht man es mal wieder in Berlin. Na gut.
Und da ist es so, da arbeiten wir jetzt auch viel mit, ist ein Startup, ein größeres Unternehmen aus Israel, das auf der ganzen Welt Aquarien baut, und wir dürfen eben jetzt auch mit Pauschalen arbeiten. Das heißt, wir unterstützen die bei den ersten 100 Mitarbeitern, die einstellen, und machen das über eine Pauschale. Gibt dem Unternehmen die Sicherheit, es kostet X, uns gibt es die Sicherheit, wir machen Y Umsatz, und so schaffen wir es auch. Wir stellen ein und haben klassisch, wie es ein Unternehmen managt, Cost-Plus-Strukturen. Wir haben jetzt keine Billable Hours und der Anwalt muss noch viele andere mitfinanzieren, sondern wir haben dann eben Ressourcen, wir haben Kollegen, wir haben Juristen, wir haben Paralegals, und die haben dann eine spezielle Aufgabe. Dann kann man kalkulieren, was ist der Lohn mit Lohnnebenkosten, was muss ich als Pauschale monatlich verdienen, um da eben meine 20% Deckungsbeitrag, internen Deckungsbeitrag zu erzielen. Und damit muss ich dann eben auch auskommen.
Ja, weil die Frage habe ich mir wirklich gestellt. Ich meine, das ist alles schön und gut, klingt super praktisch. Aber wenn die Kosten nicht planbar sind, ist es für ein Unternehmen natürlich auch schwierig. So weiß ja ganz genau, okay, ich habe den pro Woche 3 Tage gebucht, das macht im Monat, das macht im Jahr. Das ist natürlich dann ganz, ganz fancy. Ich habe jetzt noch so einen dritten Begriff gefunden und du hast ihn vorhin auch schon einmal eingestreut. Legal Interim Management. Was genau ist das und wird das genutzt?
Also ich unterscheide die Begriffe ein Stück weit danach, wo man in der Hierarchie des Unternehmens im Einsatz ist. Das heißt, wenn ich jetzt relativ nah an der Geschäftsführung oder an den Boardmitgliedern von der AG bin, dann und Managementaufgaben habe. Das heißt, ich manage ein Team, ich habe meine 10, 20, 50 Juristen, dann geht es eher in den Bereich Legal Interimsmanagement. Wenn ich eine Elternzeitvertretung einer Person mache, die ja in die Rechtsabteilung integriert ist, ist es ein Projektjurist aus meiner Sicht. Und wenn der eben keine juristische Qualifikation per se benötigt, kann es eben ein Document-Review-Kollege sein. So ist ein bisschen die, die Unterscheidung, mein aktueller Auftrag bezüglich dem Aufbau dieser Rechtsfunktion würde ich deswegen als Legal Interims Management bezeichnen. Und da sieht man auch diese Preisunterschiede am besten. Wenn wir über Legal Interims Manager sprechen, dann kosten die im Tagessatz irgendwo zwischen 1.200 und 2.000 Euro, je nach Qualifikation. Erfüllen aber Aufgaben, die originärerweise dann manchmal auch bei sehr, sehr großen Kanzleien landen. Das heißt, wir sind dann eher im Wettbewerb mit einer großen Kanzlei und gleichzeitig auch nicht, weil wir diese Kanzlei weiter beauftragen. Wir schauen eben nur den Schmerz, den große Kanzleien jetzt ja eh spüren, dass große Firmen sagen, unten im Einstiegsbereich eure Associates, die ihr da mitlaufen lasst, für die wollen wir jetzt keine 300-400 Euro die Stunde bezahlen. Ihr müsst jetzt auch Technik nutzen, ihr müsst KI nutzen, ihr müsst moderner werden. Und da kommen wir zum Einsatz, zu sagen, ihr braucht zusätzlich verlängerte Werkbank, ihr braucht eine Integration in eure Struktur. Die können wir euch liefern und die liefern wir euch dann eben für 100 Euro die Stunde. Und für 100 Euro die Stunde kann man schon auch mal als größeres Unternehmen kalkulieren, ob das Sinn macht, das outzusourcen oder eben dauerhaft darzustellen.
Du hast es jetzt eben ja schon so ein paar deiner Projekte genannt. Insgesamt, ich bin mir nicht sicher, ob die Zahl jetzt noch stimmt, aber ich hatte sie irgendwann mal gelesen. Über 40 hast du selbst schon hinter dir, glaube ich, Projekteinsätze. Hast du noch so ein paar Beispiele, damit wir das noch so mit Leben füllen können? Vielleicht so ein paar Sachen aus der Einstiegszeit oder wo du eben drüber sprechen darfst. Kannst du noch ein bisschen was mit uns teilen?
Ja, also da diese ganzen Funktionen ähnlich einer Anstellung sind, fühle ich mich da auch nicht verleitet, überall verschwiegen zu sein, wo ich gearbeitet habe. Und das macht ja auch den Unterschied aus. Man ist integriert im Unternehmen, man ist kein stiller, ruhiger Rechtsberater, der irgendjemandem zuarbeitet und keiner weiß es, sondern man läuft dann in der Firma auch ganz normal mit den Kollegen zum Mittagessen und zurück und ist da auch fester Bestandteil. Und eins meiner wirklich sehr, sehr spannenden Projekte war bei einem biochemischen Grundlagenforschungslabor in Heidelberg. Embel heißen die. Und warum war das so spannend? Dort habe ich auch Rechte und Compliance übernommen und bin das erste Mal auf eine Organisation gestoßen, die nicht deutschem Recht unterstellt ist. Das heißt, man hat dann, so ähnlich wie die NATO oder die UN, man betritt quasi in Heidelberg auf dem Boxberg das Gelände von Embel und verlässt quasi den Hoheitsbereich Deutschlands, weil es eben eine International Organization ist, gegründet von unterschiedlichen Ländern mit diesem Forschungszweck biochemische Grundlagenforschung mit verschiedenen Outstations in Hingsten, in Montempli, also in Frankreich, in Spanien. Und da bin ich das erste Mal dann mit internationalen Standards in Berührung gekommen, wie den ILO-Standards und dem ILO-AT, weil ich dann festgestellt habe, die International Labour Organization und auch der Gerichtshof darum und die ganzen Regeln sind gemacht für Organisationen, die eben nicht lokalem Arbeitsrecht unterstellt sind. Also musste ich auf einmal mir Gedanken machen, was passiert, wenn wir jemanden einstellen, wenn wir jemanden abmahnen, wenn wir jemanden kündigen, lief es eben nicht über das Arbeitsgericht in Heidelberg, sondern über den ILO, der auch wieder ein anderes Prozedere hatte. Das fand ich super, super spannend und auch zu sehen, wie dieser Transfer von Wissenschaft in Richtung Wirtschaft funktionieren kann, funktionieren soll, weil natürlich auch da wird versucht, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu kommerzialisieren. Was mich an meinen Interimseinsätzen immer wieder total fasziniert, dass man eben das Operating Model und den Business Case des Unternehmens kennenlernt.
Ja.
Ich war auch mal bei Alno Küchen, die es ja leider nicht mehr so gibt in der Form, aber in Pfullendorf Richtung Bodensee runter, auch super spannend zu sehen, was ist denn überhaupt industrielle Küchenproduktion? Das ist die Veredelung von Spanplatten und das Verkaufen von weißer Ware als Kombination. Das war quasi die Industrialisierung der Küche weg vom Handwerk-Schreinerprodukt hin zu industriellen Küchenproduktionen, was Alno quasi erfunden hatte. Und dort war meine Aufgabe, eine Kapitalmarktmaßnahme zu begleiten, die dann leider nicht funktioniert hat oder nicht kam. Aber das ist für mich, das sind für mich spannende Mandate. Vielleicht noch eins, da erinnere ich mich auch gern dran, weil als Interimsmanager oder als Projektjurist muss man natürlich manchmal auch Themen annehmen, die man davor nicht kennt und sich dann relativ schnell einarbeiten. Und auch lieber an der einen oder anderen Stelle mal sagen, ja, ja, habe ich schon mal gesehen und sich dann ganz, ganz schnell einarbeiten. So ging es mir bei der deutschen Börse. Da war ich bei der Eurex Clearing und war als Projektleiter zuständig für den Marktanschluss Singapur und Hongkong an die Eurex Clearing. Jetzt zum damaligen Zeitpunkt hatte ich mich schon mit Bankrecht beschäftigt und Kapitalmarktrecht. Aber ganz ehrlich, Clearing? Also das war für mich quasi so ein Wort, das hatte ich noch nie gehört. Dass aber natürlich sachenrechtlich bei der Abwicklung von Derivaten ja irgendwie auch diese sachenrechtliche Struktur abgebildet sein muss. Und das ist das Clearing. Das macht die Eurex Clearing als Teil der Eurex, des operativen Teils der deutschen Börse in Eschborn, die nur noch zu Schutzzwecken in Frankfurt sitzt und operativ aber in Eschborn. Und das fand ich aus unterschiedlichen Gründen faszinierend. Zum einen hat mich das so in diese große Frankfurter Welt gebracht. Man steigt dann in Eschborn aus der S-Bahn aus und dann die ganzen grauen Männchen werden aus der S-Bahn getrieben und dann einmal runterverteilt an der Deutschen Bank, an Vodafone. Ich durfte ein kleines Stück laufen, bis ich dann rechts in den Deutsche Börse Tower abgebogen bin. Es war auch ein wirklich tolles Projekt.
Ich kannte Clearing auch nicht, nur Clearance aus dem Schlussverkauf. Wenn du im Urlaub bist.
Ist bestimmt also ähnlich.
Klingt auf jeden Fall nach super viel Abwechslung und sehr, sehr spannend. Ich habe auch noch mal ein bisschen geguckt, was ich über dich so finde. Du hast ja alle möglichen externen Funktionen auch schon erfüllt. Ich habe jetzt gefunden, externer Datenschutzbeauftragter, Menschenrechtsbeauftragter, Compliance Manager. Und jetzt hast du selber erzählt, so viele neue Themen, in die man sich doch immer wieder mal einarbeiten muss. Klar musst du jetzt nicht verstehen, wie man diese Küche baut. Oder wie sie produziert wird. Aber so ein bisschen musst du dich ja schon in das Unternehmen jeweils selber reinfuchsen, damit du das auch verstehen kannst. Da frage ich mich, wie machst du das alles? Hast du dann für gewisse Dinge, wie jetzt hier mit der Börse, hast du dann noch Spezialisten, die dir zuarbeiten? Ich meine, Generalist schön und gut, aber das sind ja schon echt viele Themen.
Also früher hatte ich niemanden, der mir zugearbeitet hat. Jetzt bei dem einen oder anderen Thema arbeiten wir dann zusammen dran. Aber da muss man schon auch ein gewisses 80-20 an den Tag legen. Du kriegst das nicht alles perfekt hin, das ist klar. Aber du musst wissbegierig sein und als Interimsmanager oder Projektjurist musst du dich schnell in Sachen einarbeiten können. Wenn du die Eigenschaften bei dir nicht siehst, ist es wahrscheinlich auch der falsche Job. Weil eben es ist super dynamisch. Ich weiß noch, ich musste einmal... hatte ich mit einem Bekannten eine Firma aufgebaut zum Thema Informationssicherheit, weil viele Standards wachsen jetzt rund um IT-Recht, Datenschutzrecht, wachsen immer mehr zusammen. Und wenn du dann so einen Standard nimmst wie eine ISO 27001, dann steckt da halt heute, steckt da Datenschutz, Informationssicherheit und ein Stück weit auch IT-Recht drin. In ein paar Jahren wird noch der Data Act und der AI Act dazukommen. Und da war ich schon kurzfristig überfordert, weil ich hatte das mit einem Freund gegründet, dem aus unterschiedlichen Gründen konnte der das nicht fortführen und ich musste dann die Firma übernehmen und habe mich auf einmal in der Rolle als Informationssicherheitsbeauftragter gesehen und am Tisch mit TÜV-Prüfern für genau solche ISO-Standards und ähnliche Standards und das hat gebraucht. Da saß ich dann, bin ich aus dieser, immer abends raus, bin ins Hotel und habe dann gedacht, was war das jetzt wieder für ein Begriff? Gegoogelt. Dann wieder das, mir das dann zusammengeschrieben so ein bisschen und versucht dann den nächsten Tag zu überleben. Aber da kann ich jedem jungen Kollegen, der das hört, nur sagen, machen. Also ich habe so ein paar Grundsätze und einer davon lautet, einfach aufstehen und machen. Das haben mir viele Projekte gezeigt, haben uns die Amerikaner voraus, wenn du so eine bunt gemischte Gruppe an Juristen hast und du fragst quasi, wer einen Auftrag übernimmt, dann gibt es eben in manchen Ländern eher die Bewandtnis zu sagen, traue ich mir zu, mache ich. Und wir neigen manchmal dazu, dass wir zu sehr uns selber challengen, kann ich das, habe ich das schon mal gemacht? Aber es ist immer irgendwann mal das erste Mal. Und deswegen kann ich jedem immer nur ans Herz legen, einfach ausprobieren. Viele Themen liegen einem und das weiß man erst, wenn man es das erste Mal gemacht hat.
Apropos, sucht ihr gerade?
Ja, wir suchen immer tatsächlich, weil jetzt bauen wir darauf, dass wir wieder verstärkt auch im Bereich Zeitarbeit aktiv werden dürfen rund um die Infrastrukturprojekte. Kommt wahrscheinlich erst in Q1 oder Q2 nächstes Jahr. Aber eins ist klar, die ganzen Anträge, die ganzen Ausschreibungen, das kriegt der Staat nicht alleine hin. Da wird es also Partner geben. Da hoffen wir, dass wir partizipieren können. Und unser neues Produkt, nämlich die Optimierung von Rechtsabteilungen. Das heißt, schneller, effizienter und kostengünstiger das Ganze darzustellen durch den Einsatz von KI. Ist auch ein Betätigungsfeld, was gerade sehr stark wächst, wo wir Kollegen suchen, die auch daran Interesse haben. Wir haben jetzt gerade eine Hotelkette, die wir beraten. Wie kriegen wir die Rechtsabteilung schneller und effizienter hin? Und ein Beispiel sind Transcripts. Früher bei Meetings, egal ob jetzt bei Geschäftsführer-Meetings, bei Boardsitzungen oder auch im Team, gab es immer irgendeinen, der musste mitschreiben. Ich erinnere mich an Vorstandssitzungen, wo ich als Board Secretary, das klingt erstmal total fancy, ist es aber nicht.
Es ist super scheiße.
Ist super scheiße, wo ich quasi erstmal dran saß, alles mir zu notieren oder einzutippen. Dann nachher musste ich es 5-mal umschreiben, dann an alle schicken, dann wieder 6-mal umschreiben. Und wenn du natürlich jetzt richtig coole Tools hast, ich will keine Werbung machen, gibt es von Microsoft, gibt es aber auch coole Tools. Wir nutzen Read AI. Da kann man sich, muss man so ein bisschen orientieren, muss man auch beraten, macht eine Toolauswahl, stellt die Vor- und Nachteile dann da. Aber das ist super. Du kriegst nach dem Meeting deine Übersichten. Du kriegst auf Vorbereitung auf Meetings, kriegst du Übersichten, was war in im letzten Meeting. Und das kann Rechtsabteilungsarbeit und auch aus meiner Sicht Kanzleiarbeit stark optimieren. Du brauchst Meetings, du musst dich gegenseitig abholen. Im Anwaltsbereich ja noch viel offensichtlicher. Wie willst du wissen, ob irgendwo ein Mandat nicht angenommen werden darf wegen widerstreitenden Interessen, wenn du nicht drüber sprichst, was wer bearbeitet. Und das auch für die Kollegen vorzuhalten, die gar nicht da sind, und zwar in Echtzeit, kann Zeit sparen und die Kanzlei effizienter machen. Ticketsysteme können das auch, sowohl in Kanzleien als auch in Rechtsabteilungen, ob man das dann Meta-Management nennt oder kann das nennen, wie man will, aber am Ende geht es darum, Automatisierung auch in Rechtsabteilungen und Kanzleien einzuziehen.
Absolut, und das gilt ja für alle Bereiche. Als ich angefangen habe, diesen Podcast zu veröffentlichen, habe ich lange drüber nachgedacht, soll ich irgendwie ein Transkript zur Verfügung stellen? Habe ich dann nicht. Da gab es zwar Lösungen, die waren aber alle so grottenschlecht, dass es mich das Dreifache der Aufnahme gebraucht hätte, um das zu überarbeiten. Inzwischen ist das in den Aufzeichnungstools relativ solide mit integriert. Ich muss da gar nichts mehr machen. Es sind manchmal Eigennamen falsch, Fachbegriffe sind falsch, aber das ist Kikifax. Und ich habe so gefühlt, als du das mit den Protokollen, ich kenne das ja auch noch. Und ich glaube, es gibt wenig im Arbeitsalltag, was ich so sehr hasse wie das oder gehasst habe. Das ist wirklich reine Zeitverschwendung, jetzt wo man die Technik dafür hat. Und KI ist ein super wichtiges Stichpunkt. Da sind wir ja so mittendrin auch so ein bisschen bei K11 Consulting. Und auch da habe ich mir natürlich die Homepage angeguckt. Auch da gibt es ein ziemlich cooles Motto, wie ich finde. Governance ordnet, Datenschutz sichert, KI verzaubert. Und was ich so nett finde, du sitzt da auch noch in so einer Yoga-Meditationspose. Ich verlinke das alles mal, guckt es euch mal an. Auch die Seiten, wo man sich bewerben kann oder wo Jobs ausgeschrieben sind. Und ich habe gesehen, ihr macht ja auch wirklich KI-Coachings. Und Consulting gibt es jetzt seit 11 Jahren. Was genau macht ihr alles im Bereich KI? Und bevor ich es vergesse, habe ich hier auch noch einmal ein paar Zahlen notiert. 10 Jahre gibt es euch schon. Ihr habt über 100.000 Projektstunden Erfahrung gesammelt. 150 Mitarbeiter. Krass. Und was macht ihr im Bereich KI?
Also Mitarbeiter muss man natürlich sagen, bei der K11, das ist natürlich ein sehr, sehr atmendes Konstrukt, weil wir haben im Kernteam so zwischen 20 und 40 Mitarbeiter und dann nochmal zwischen 30 und 200 Zeitarbeitern. Und deswegen ist es natürlich stark atmend. Aber was machen wir im Bereich KI? Da muss ich vielleicht einen Ticken länger ausholen, aber ich versuche mich trotzdem kurz zu halten. Danke. Ist es bei uns so, wir versuchen alles effizienter und einfacher darzustellen. Dazu schreiben wir Guides im Dunkel-Humblot Verlag, wo wir spielerisch komplexe neue Themen darstellen. Das heißt, so einen leicht gemacht Band, egal ob Datenschutz leicht gemacht, KI-Regulatorik leicht gemacht, ist jetzt erschienen. Der beschäftigt sich mit Fällen und Lösungen, Leitsätzen, Übersichten. Und das Konzept ist so aufgebaut, dass wenn du das Ding einmal durchliest, hast du genug Wiederholungen und hast zumindest die Basics verstanden. Und deswegen beschäftigen wir uns seit 2-3 Jahren mit KI. Immer dann, wenn irgendeine Verordnung geplant wird auf EU-Basis, die so ein bisschen in unser regulatorisches Beratungsfeld einzahlt, dann beschäftigen wir uns damit. Und ich glaube, der AI-Act geht nicht weg. Ich war jetzt auch in Korea. Die haben den AI Basic Act. Der geht dort auch nicht weg. Hat eine andere Ausrichtung als bei uns der AI-Act. Aber für mich war von Anfang an ersichtlich, das Ding wird ganz, ganz viel verändern. Es wird in manchen Bereichen ähnlich revolutionär sein wie das Handy. Ich meine, uns hat quasi Steve Jobs, habe ich vor kurzem mal wieder das Video gesehen, als er das erste iPhone vorgestellt hat, das quasi unser Leben mehr verändert hat in den letzten 100 Jahren aus meiner Sicht als viele andere Dinge. Ja. Weil es eben das Interface war, um andere Dinge nutzbar zu machen. Und bei KI ist jetzt wieder so ein Thema. Ich habe erst vor kurzem gelesen, dass Otto komplett umsteigt auf KI-Models und keine traditionellen Foto-Models mehr benutzt. Und das wird immer mehr natürlich kommen. Das heißt, auf der einen Seite haben wir eine rasante Entwicklung, die jetzt befeuert wird. Würde ich jetzt noch in Übersetzungsbüro investieren? Wahrscheinlich nicht. Tut mir dann zwar für die Branche leid, aber das ist genauso, dass natürlich auch das Thema Karten und Maps sich dann mit dem iPhone erledigt hatte. Und da sehen wir schon Branchen, die ganz, ganz stark disruptiven Auswirkungen gegenüberstehen. Wir waren für einen ISO 27001 Audit in Indien dieses Jahr, für einen amerikanischen Konzern, ohne heißen die, machen dort eine Contract-Management-Lösung. Und die indischen Kollegen haben alle gesagt, Low-Code Shared Service Center in Indien, die wird es in ein paar Jahren nicht mehr geben, weil das natürlich die AI-Agents besser können. Und wir versuchen dann so ein Thema zu erklären, damit man die Basics versteht, neurologische Systeme, der Turing-Test, wo kommt das Thema her, dass man so ein bisschen auch das einordnen kann, was ist denn überhaupt künstliche Intelligenz? Und dann immer in einem zweiten Teil, was gibt es an Regulatorik und was muss man beachten? Und da verorten wir uns. Wir machen also zurzeit Workshops, wo wir ganz am Anfang, vor 1-2 Jahren, da haben wir versucht zu erklären, dass Prompten wichtig ist. Heutzutage ist der einfachste Quick-Win, dass man ChatGPT 5 nach dem idealen Prompt für irgendein Problem fragt und dann gibt er einem den Prompt, dann kann man den ein bisschen optimieren und dann hat man schon ein echt gutes Ergebnis. Und für Firmen sind es dann eher AI-Agent-Ökosysteme, die gemanagt werden. Also hat sich das da auch verändert und in dem Spannungsverhältnis wollen wir eine neue Funktion etablieren, die heißt der KI-Beauftragte oder AI-Officer als externe Funktion, ähnlich des Datenschutzbeauftragten, weil der AI-Act hat aus meiner Sicht in a nutshell einmal die Anforderung, ein Repository zu führen, also auch ähnlich wie ein Verfahrensverzeichnis mit Modules und Systemen, die im Einsatz sind, dann eine sogenannte Risk Classification durchzuführen, um zu gucken, in welche Risikoklassifizierung sich die einzelnen Systeme und Module einordnen. Dann gibt es wie immer bei europäischer Regulatorik einen Dokumentationsanteil und einen Schulungsanteil. Das ist eigentlich so, das sind die Basics für den AI-Act. Und da glauben wir auch, das macht intern nicht so viel Sinn, dieses regulatorische Wissen aufzubauen, sondern sollte man sich als Unternehmen einkaufen.
Ja, das, also es kommt ja permanent irgendwas Neues dazu. Also du bist ja schon quasi hip, wenn du jemand für Datenschutz in deinem Unternehmen hast, ja. Ein Data Officer, jetzt brauchst du noch einen AI Officer, einen IT Officer. Was genau macht denn, du hast so ein bisschen, hast du es angerissen, aber vielleicht für alle, die das spannend finden, was macht denn so ein AI Officer? Also aus welcher Branche müsste der idealerweise kommen? Oder brauchst du vielleicht da was Interdisziplinäres?
Super schwierige Frage.
Ja, fand ich auch.
Weil die tatsächlich die hat zwei Ströme. Ich habe mich mal für Barclays mit der Frage beschäftigt, wie bekommt man das Thema Kommerzialisierung von Daten und Regulatorik von Daten als Bank gematcht. Aus meiner Sicht, indem man eben eine neue Funktion schafft, die heißt Chief Data Officer. Und der hat unter sich beide Abteilungen, nämlich die regulatorischen, die sich mit Daten beschäftigen, und die kommerziellen. Und dann kann er das nämlich auch matchen und verbinden. Und ähnlich ist es natürlich jetzt auch bei der neuen Rolle des KI-Officers. Man muss aus meiner Sicht, sollte man im Unternehmen den Bereich Data Governance schaffen. Und die Person, die diesen Bereich Data Governance oder Governance verantwortet, der muss sich darum bemühen, dass er zum einen die regulatorischen Themen erfüllt. Da sehe ich eher die Begriffsbezeichnung AI-Officer, der also darauf achtet, dass alles, was ethisch oder auch rechtlich notwendig ist, beim Einsatz rund um KI auch eingehalten wird. Und auch so ein bisschen die Leute schult, dieses Verzeichnis pflegt. Also alles, was so ein Stück weit regulatorischer Natur ist. Und dann wird es aber natürlich auch jemanden geben, der eher KI-Strategie im Unternehmen macht. Der also sagt, wie sehen bei uns die Use Cases aus? Noch vor ein paar Monaten war alles hier Bohai und KI und alle wollten, aber keiner hatte eine wirkliche Strategie oder hat sich im Vorfeld Gedanken gemacht, was sind denn meine Use Cases? Große Player wie Banken setzen schon ganz lang KI intensiv ein im Bereich Fraud Prevention, weil es immer mehr Angriffe gibt und da ist natürlich eine KI super rauszufiltern, was könnte ein Bedrohungsszenario sein aus IT-Security-Sicht oder einfach auch aus Kundensicht auf den Bankkonten. Was ist eine Transaktion, die nicht zum Verhalten des Users passt? Das, was wir ja schon kennen an Profiling aus Google-Sicht und aus Kaufempfehlungen, ist da in den Bereich Banking und Betrugsprävention gerutscht. Wo ich viele Anwendungsbereiche sehe für Unternehmen, wir haben es angesprochen, ist das Thema Dokumentation mit Berichten, Transcripts. Da geht immer noch beim Start ganz viel Zeit drauf, indem es Menschen gibt, die Protokolle schreiben. Da kann man viel optimieren, aber auch Use Cases sind im Bereich Buchhaltung gibt es Use Cases. Und da sehe ich den Strategieteil von KI. Irgendeiner muss definieren, was sind denn die passenden Use Cases fürs Unternehmen oder für den Public-Bereich. Und die beiden Rollen sind aus meiner Sicht getrennt zu sehen und drüber gibt es dann eben eine Governance-Abteilung. Wen das interessiert, im Oktober kommt bei Kohlhammer ein Buch raus, genau dazu, zu dem Thema. Nämlich, wie kann man Governance vereinfachen im Public- und im Unternehmensbereich und verschiedene Themen vor die Klammer ziehen.
Ach cool, guck. Also ich musste eben so ein bisschen schmunzeln, als du so gegenübergestellt hast, ja, zum einen mal brauchen jemanden, der darstellt, über was die Cases sind. Dann musste ich gleich schmunzeln. Und dann hast du natürlich jemanden, der dir sagt, ja, das ist so aber nicht erlaubt. Da musste ich gerade dran denken. Das Problem hast du gelegentlich ja auch im Bereich Datenschutz. Du hast tolle Ideen, was du alles machen willst. Und zum Glück ist ja auch wichtig, Datenschutz, hast du dann jemanden, der sagt, ja, muss jetzt mal gucken, ob das rechtlich überhaupt so möglich ist. Und ich hatte mir eben gewünscht, und das musst du mir versprechen einzuführen, weil du eben gesagt hast, Data Officer, können wir es bitte Data Lieutenant nennen?
Ja, gerne Data Lieutenant.
Ich fände das mega gut als alter Tracky, weil dann könntest du immer nach Lieutenant Data. Verstehst?
Ja. Beam ich mich sofort hin, bin ich total offen und bereit für. Ich glaube auch, wenn du den Entscheider in die Pflicht nimmst, diese beiden Themen zusammenzuführen, dann ist es nicht so ein großes Problem. Wir haben nur bei ganz vielen Unternehmen ist eben der Datenschutz, um dein Beispiel zu bedienen, nicht unter derselben Entscheidungskompetenz, wie es der Vertrieb ist oder das Marketing. Das heißt, da clashen dann unterschiedliche Reporting-Lines und bei einer Bank hast du dann meistens noch irgendwie Front, Back und Middle Office und die sogenannten Three Lines of Defense. Also da hast du schon eine Struktur, bei denen in unterschiedlichen Bereichen die Themen verortet sind und trotzdem kriegst du die nicht zusammen. Und deswegen
die Cases stoßen auf die Regulatorik.
Und deswegen brauchst du einen, der die Hose anhat da oben, der dann beides unter sich hat. Der muss quasi gerade stehen für die Regulatorik, aber auch gerade stehen für den wirtschaftlichen Erfolg von Daten. Und solange das so nicht ist, gibt es, glaube ich, auch keine Lösung des Problems. Wir haben ja, wenn du heute dir mal ein Unternehmen anschaust, dann weiß man noch nicht mal, wo verortest du jetzt das Thema KI? Ist es ein Strategiethema beim Board? Ist es ein Legal-Thema? Ist es ein IT-Thema? Ist es ein Vertriebs-Marketing-Thema? Und klingt jetzt erstmal stumpf. Alles und nichts und alle schreiben sie dann Richtlinien, was man darf und am besten sind die auch noch widersprüchlich.
Ja, auf jeden Fall ein super, super spannender Bereich, wie ich finde. Und vielleicht kannst du, was sind denn jetzt gerade so die absolut heißesten Trends, oder Anfragen, die gerade so in deine Richtung kommen in Sachen KI? Kannst du da serviceorientiert uns was mit auf den Weg geben, womit man sich mal befassen sollte?
Also für die Juristerei ist es ganz klar der AI Act. Aus meiner Sicht ist genau jetzt die Zeit, sich damit zu beschäftigen. Wir haben dasselbe gesehen bei der DSGVO. Der AI Act hat ähnliche Mechanismen. Der AI Act ist in Kraft getreten, genauso heimlich und keiner hat es gemerkt wie die Datenschutzgrundverordnung. Hatte auch eine Zeit von 2 Jahren, in der nach und nach unterschiedliche Aspekte in Kraft getreten sind. Zum Beispiel seit diesem Februar gibt es eine Schulungspflicht. Im August sind die Bußgelder scharf geschalten worden und die Aufsichtsbehörde benannt. Nächstes Jahr im August ist quasi das Ding dann voll erstarkt. Bei der DSGVO war es ein ähnlicher Zeitablauf. Da hatten wir das Erstarken auf Mai 2018 und Ende 2017 ist das Ding durch die Decke gegangen. Und Ähnliches erwarte ich mir jetzt auch bei dem AI Act. Also ist auf jeden Fall ein Thema, was man sich angucken muss. Ist auch eine Verordnung, die kann man nicht einfach so zurückdrehen, zumindest mal mit viel Aufwand verbunden. Und bin sicher, dass Unternehmen sich damit noch verstärkt auseinandersetzen müssen.
Echt nochmal großer Stress aus wahrscheinlich, große Panik urplötzlich. Weil du sagst Unternehmen, das heißt, du hast ja eigentlich auch einen sehr, sehr guten Überblick über den Arbeitsmarkt, bist ja auch selbst Arbeitgeber. Und ein Thema, das immer wieder ja, so aufgeworfen wird, womit sich die Leute beschäftigen, ist so, was sind so die Trends am Arbeitsmarkt? Wird immer hochgehalten, Work-Life-Balance, Homeoffice. Wie handhabt ihr das zum einen und nimmst du so einen Trend wahr, weg vom Homeoffice? Da habe ich jetzt gerade in letzter Zeit wieder ein paar Artikel zugelesen. Ich kann das nicht überall feststellen. Also es gibt beides. Manche bleiben dabei, manche gehen wieder weg davon. Konntest du so Trends ausmachen?
Ja, ich bin also ganz intolerant, was es betrifft und musste da lange an mir arbeiten, weil wir natürlich bei unserem Geschäftsmodell überall Leute sitzen haben, in ganz Deutschland verteilt, teilweise im Ausland. Und ich habe da meinen Frieden mitgemacht mit Remote-Arbeit. Was aber viel, viel mehr Disziplin bei den Managern mit sich bringt. Du brauchst viel mehr Regelmeetings, Projekte müssen klar gemanagt werden, egal ob in einer Wasserfallmethode oder in einer agilen Projektmethode. Bedeutet, die Qualität der Manager muss viel besser werden, weil du ansonsten die Themen nicht gemanagt bekommst. Und zusätzlich brauchst du weiche Faktoren, damit sich die Kollegen und die Mitarbeiter auch als Team fühlen. Wir machen es als Beispiel so, wir haben jeden Monat ein Team-Event. Im Wechsel, jetzt diesen Donnerstag, sind wir wieder bei Weinmomenten in Ludwigsburg. Da ist Zusammensitzen und Wein trinken auch antialkoholisch, weil ich trinke zum Beispiel keinen. Das heißt, ich kriege dann mittlerweile auch einen antialkoholischen Wein. Sekt ist besser, Wein ist immer noch nicht so wirklich glücklich. Und jedes zweite einen Monat gehen wir dann essen und sitzen länger zusammen und da kommen auch alle, egal wo sie sind. Und das sind dann ein bisschen Reisekosten, das sind Übernachtungskosten für intern, aber du brauchst solche Teambildungsmaßnahmen. Und dann haben wir noch einen größeren Workshop im Jahr zum Mittag, Mittagszeit des Jahres, also irgendwann im Sommer und dann noch ein Weihnachtsfest. So versuchen wir, den Zusammenhalt hinzubekommen. Aber ich sehe schon Trends, die da heißen, weg von Homeoffice in den Industrien, die da am Anfang am lautesten geschrien haben. Also wenn wir jetzt mal in München gucken, einen Google, einen Microsoft, die bemühen sich alle auch wieder mehr on-site zu arbeiten.
Das finde ich ja ganz spannend. Es hat sich ja nun ein Stück weit etabliert und ich finde es immer so ein bisschen abstrus, dass manche sagen, na, im Homeoffice, die arbeiten ja alle nicht. Ich persönlich glaube, ich habe natürlich nicht so einen Überblick wie du und nicht so viel Erfahrung. Ich glaube, die, die im Homeoffice nicht arbeiten, arbeiten vielleicht im Büro auch nicht vernünftig. Also weil nur weil du im Büro bist und die Tür geschlossen hast, weißt ja nicht, ob hinter der Tür gearbeitet wird. Ich persönlich bin großer Freund von Homeoffice. Bei mir ist es eher das Problem andersrum. Ich finde hier immer keine Grenze. Es gibt keine letzte Bahn, die ich noch dringend erwischen sollte, weißt du?
Aber da bin ich bei dir. Ich glaube, das Problem am Homeoffice ist, diejenigen, die viel arbeiten, arbeiten zu Hause genauso viel oder noch mehr. Problem ist natürlich nur, je nachdem, was für Skills du managst, musst du Menschen, die im Office auch nicht so viel arbeiten, im Homeoffice noch viel länger managen. Das heißt, wie machen wir das zum Beispiel bei so großen Document-Review-Projekten? Da hast du mehrfach am Tag Touchpoints mit diesen Kollegen. Damit die auch wirklich arbeiten, hast du morgens mit denen Touchpoint, gibt es Aufgaben, hast mittags, wie es läuft und abends, ob sie Ergebnisse liefern können. Das ist dann quasi wie in der Schule, weil du eben, du hast Menschen, die sich selber disziplinieren können oder in ihrer Aufgabe aufgehen. Und aber es gibt auch ganz viele Aufgaben bei uns in Deutschland, da machen wir uns mal nichts vor, die sind nicht unbedingt sinnstiftend oder erfüllen ein. Wir haben jetzt von den Protokollen gesprochen und so gibt es natürlich auch andere Aufgaben, die in eine ähnliche Richtung gehen. Ich erinnere mich am Anfang meiner Projekte, war ich mehrfach bei irgendwelchen M&A-Deals in irgendwelchen dunklen Kellern und habe dort Dokumente durchwälzt für irgendwelche Due Diligence-Prüfungen. Also hatte irgendwie eine Excel-Liste und habe dann eingetragen, musste nach Change of Control Clause, Termination Clause und irgendwelchen Clauses in irgendwelchen Dokumenten schauen, die dann für die Due Diligence bewertet wurden. Also Spaß hat es keinen gemacht. Es war vielleicht die ersten Tage ganz lustig, aber wenn du dann da 2-3 Wochen durch Dokument gehst und das in eine Excel-Liste überträgst, gibt's Schöneres.
Glaube ich auch. Und ich hatte direkt ein Bild von dir vor meinem inneren Auge. Ja, immer so eine blühende Fantasie. Ich sah dich auf so einem kleinen Hocker vor so Wände voller aufgestapelter Akten und dann, weißt du, so eine kleine Funzelbirne, wo du so noch so am Schnürchen dran ziehen musst. Dieses Bild hatte ich gerade vor Augen.
Genau so ein Projekt hatte ich in Stuttgart und ich hatte noch nicht mal ein Fenster, beziehungsweise das Fenster hatte direkt einen halben Meter gegenüber eine Betonwand. Also, und da saßen wir zu viert drin und haben genau das gemacht, hatten so Lämpchen auf dem Tisch, hatten Ausdrucke und haben die dann eins nach dem anderen.
Scheiße. Oh Gott. Ist da ein Hoch auf Homeoffice? Da hast du es wieder. Ja, aber sowas gehört halt auch dazu. Es wird ja dank Technik, dank Digitalisierung eher wahrscheinlich immer weniger, dass ihr auch mal sowas machen müsst. Hoffe ich zumindest. Und apropos Office, ja, ich habe eben nämlich gerade mal einen Blick auf die Uhr geworfen. Ich habe so ein paar Kleinigkeiten, die muss ich mit dir natürlich noch besprechen. Apropos Office. Ich habe dein Büro ja schon gesehen. Wobei, so richtig Büro ist es irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll, aber auf jeden Fall steht da ein Auto.
Ich weiß auch nicht, wie das kam, aber tatsächlich habe ich für mich das ideale Office gefunden und hinter mir steht aktuell ein Lancia Appia mit sogenannten Suicide Doors. Die gehen quasi so rum auf und ein Freund von mir meinte, das wäre das ideale Anwaltsauto. Du bist ein alter James Bond Fan, das sieht ähnlich aus wie ein James Bond Auto, ist aber ganz pflegeleicht. Und dann alle, die sich da draußen mit Autos auskennen, Lancias sind nicht pflegeleicht. Nein. Aber das steht quasi hinter mir. Ein silberner Lancia Appia. Links neben mir ist eine große Mineralienwand, weil ich, seit ich Kind bin, Mineralien sammle. Und auch Möbel kann ich mich austoben. Also auch meine Möbel sind eher atypischer Natur.
Warum? Jetzt mal ganz blöd. Ich kenne mich mit Autos überhaupt nicht aus. Wenn dann mit Motorrädern. Warum Suicide? Ja klar, die gehen. Aber warum Suicide?
Naja, es ist so, die Tür,
ich stehe auf dem Schlauch, glaube ich.
Du machst beide Türen auf und egal von welcher Richtung jemand kommt, es klemmt dich immer ein.
Ach so, alles klar. Ja, liebe Grüße an Jörg Müller. Der wird wahrscheinlich ohne Erläuterung anhand des Modellnamens sofort gewusst haben, um welches Fahrzeug es sich handelt. Ja, mal gucken, ob ich euch das nochmal einblenden kann. Also die jetzt nur zuhören, guckt dann mal auf YouTube. Vielleicht kann ich das einblenden. Vitrinen, phänomenales Stichwort. Auch die durfte ich ja schon sehen. Die sind ja nicht einfach nur Vitrinen. Du hast dich da richtig reingenördet, eher auch mit Beleuchtung. Und da liegt unglaublich viel drin. Und du bist ein Fossilien- und Mineralien-Fan. Woher kommt's? Und wie groß ist deine Sammlung? Was ist dein seltenstes Stück?
Selten.
Oder dein Lieblingsstück?
Ja, bei Mineralien ist es so, ich liebe Amethyststufen aus Namibia. Habe da ein Stück, bei dem der Amethyst quasi noch so aussieht, als sitzt er im Gestein. Das mag ich eigentlich ganz ganz gern, wenn man noch so diese Steine drumherum sieht. Und als Kind war ich auf der Schwäbischen Alb ganz klassisch Fossilien klopfen, Mineralien suchen. Und irgendwann mal habe ich festgestellt, dass es da auch noch so eine Welt gibt, die mir verschlossen blieb, mit nämlich Edelsteinstufen, also Beryl, also Smaragd oder Aquamarin, die dann auf Muttergestein dann sind, weil alles, was es im Bereich Schmuck gibt, muss jedem klar sein, die kommen irgendwo her und die kommen eben aus sogenannten Pigmatitstrukturen in Blasen sind die über Millionen gewachsen. Und da habe ich ein ganz buntes Sammelsurium an Mineralien hier neben mir.
Ich fand als Kind ja immer Pyrit total toll.
Gold.
Ja, es sieht ja fantastisch aus für ein Kind.
Habe ich hier auch eine große Stufe. Gibt es quasi ganz tolle Stufen aus Peru. Also dann auch große Pyrit. Pyrit, die eher zusammenwachsen, kommen viel aus Südamerika. Und Pyritstufen, bei denen die Quader und die Strukturen sehr frei sind, kommen oft aus Spanien.
Ah, okay. So vertieft habe ich mich. Ich habe so minimale Grundkenntnisse, weil ich Familie hatte in der Nähe von Solnhofen. Und da gibt es ja viele Fossilienfunde. Hast du natürlich nicht, aber dann fängst du an, dich mit zu beschäftigen. Ne? Ammonit und was weiß ich und so. Von daher sehr, sehr schönes Hobby. Und vielleicht schaffe ich es auch da, euch noch was einzublenden. Mein absoluter Favorit, ich bin natürlich zuerst quasi über das Auto gestolpert, klar. Aber dann habe ich den Schweinesessel entdeckt. Und dazu musst du was erzählen. Ich habe dich gefragt, was ist das denn? Das ist ja ein Schweinesessel. Ich finde, jeder sollte einen Schweinesessel haben. Was ist ein Schweinesessel? Warum hast du einen Schweinesessel?
Also erstens mal habe ich sehr, sehr abstruse Möbel und irgendwann mal bin ich über einen großen Schweinesessel gestolpert. Können natürlich nur Italiener machen sowas. Ist eine Schwesterfirma von der Firma, die diese Kaktusgarderobe macht. Gufram
ja,
heißen
ja.
Die.
Ja,
die kennen viele. Ja. Die Schwesterfirma macht dann noch abgefahrenere Sachen, unter anderem den Schweinesessel. Und dann habe ich gedacht, also den brauche ich, weil im Zweifelsfall muss entweder irgendeiner reinsitzen, der zu mir zur Beratung kommt, je nachdem, wer es ist, oder ich sitze drin, je nachdem, was für eine Beratung ansteht. Und das sieht dann schon so aus. Vor kurzem war mein Steuerberater da, der hat auch gleich gesagt, ich brauche ein neues LinkedIn-Bild von deinem Schweinesessel. Und dann haben wir ihn da drin fotografiert. Ich finde diese Bildlichkeit, manchmal muss man eben auch ein Schwein sein auf dieser Welt, ohne jetzt irgendwelche Songtexte zu
ja,
spitzen.
Vielen Dank. Und sofort ist es da, oder? Scheiße.
Ja, manchmal gehört es dazu. Sorry.
Ja, ich bin ganz anfällig für solche Dinge und ich werde jetzt den ganzen Nachmittag damit zu tun haben, egal ob ich diesen Song mag oder nicht. Vielen Dank dafür, Alex. Danke für nichts.
Sehr gerne geschehen.
Ja. Wir werden jetzt aber nicht auflösen, unter welchen Voraussetzungen man entweder in dem Sessel sitzen muss oder ihn anschauen darf, weil man gegenüber Platz nimmt. Das muss sich jeder selber überlegen, der mal bei dir im Büro ist. Ich finde das ein super, super spannendes Thema. Alles, was du machst, ich glaube, ich würde mir damit sehr schwer tun. Also ich mag gern neue Dinge ausprobieren. Ich bin ehrlich, ich glaube, das würde mich überfordern. Das ist krass viel Neues, aber es ist super cool, dir dabei zuzuhören, was du alles machst. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich natürlich noch einen letzten Punkt, den wir abarbeiten müssen, die drei Ls. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingstiere zum Beispiel, Lieblingsschweine, Lieblingsmöbel, Lieblingsart zu arbeiten. Und für dich habe ich die folgenden drei L. Hast du ein Lieblingsessen, eine Lieblingsspeise?
Ja. Ich liebe Reisbrei und das liegt auch daran, das ist das einzige Gericht, das ich dann für mich und meine Kinder selber zubereiten kann. Man muss lange rühren, kann nebenher viele E-Mails beantworten und ich mochte schon immer Reisbrei. Dinge, die schnell gehen, unkompliziert sind.
Ist das aber quasi wie Milchreis?
Ja, warmer Milchreis.
Oder ist es, ja, okay, weil ich war ganz kurz irritiert. Ja, habe ich als Kind auch geliebt. Bei uns kannst du daraus, wird da sogar ein Auflauf dann unter Umständen noch draus gemacht. Und Grießbrei mochte ich auch gern.
Ja, Grießbrei mochte ich auch gern, aber noch lieber Reisbrei mit Zucker und Zimt und dann noch ein bisschen, mittlerweile so ein bisschen Kompott
Kirschen
oder Apfelmus dazu.
Auch, ja.
Ja, Kirschen.
Ja, heiße Kirschen. Lecker. Ja, unterschreibe ich, mag ich auch sehr gern. Jetzt haben wir eben schon so ein ganz bisschen über Mineralien gesprochen. Du hast schon angedeutet, Amethyst. Aber hast du so ein absolutes Lieblingsmineral?
Ja, tatsächlich eins, das leider nicht so wirklich von mir gesammelt werden kann, weil es mir zu teuer ist, aber ich liebe Smaragdstufen. Also die Oberfamilie von diesem Mineral heißt Beryl. Wissen auch viele nicht, es gibt immer Oberfamilien und unter dieses Beryl fallen dann Smaragde, fallen aber auch Aquamarine, also Blau. Gelb heißt Heliodor und Pink. Beryl ist Morganit und Weiß ist Goshenit. Das heißt, ich habe quasi dasselbe Mineral und je nachdem, was in dieser Höhle an Stoffen dazu kam, hat es unterschiedliche Farben ausgebildet, hat aber dieselbe Dichte und dieselbe Struktur. Also Beryl wäre wahrscheinlich mein Lieblingsmineral und ja, weil es auch so bunt ist, so unterschiedliche Farben hat.
Das finde ich sowieso faszinierend. Also welche Farbschattierungen es da gibt. Ich habe auch schon ein paar Mineralienausstellungen mir mal angeguckt, weil ich das, ich habe keine Ahnung davon, aber ich finde es ganz schön anzuschauen. Und ich finde es wirklich die Farbschattierungen und die verschiedenen Farbstufen faszinierend. Da gibt es wirklich ganz, ganz, ganz tolle Steine. Ich mag ja, ist nichts Besonderes, aber Labradorit zum Beispiel finde ich
auch ganz schön. Schön, ja. Also auch die Mattensteine, Jaspis und Opal in der Regel.
Malachit auch. Mag ich.
Malachit.
Geile Farbe.
Geile Farbe. Ich habe einen ganz tollen einen Malachit-Tropfstein aus dem Kongo. Der ist ganz oben in meiner Mineralienwand, weil er halt groß ist. Und was auch eine ganz tolle Farbe hat, was auch aus Afrika kommt, ist Dioptas. Auch ganz krasses Grün. Das ist ähnlich wie Malachit, aber viel, viel glänzender.
Aber ist das noch so ein bisschen apfelgrüner, ne? Also heller noch, glaube ich, oder?
Ja, nicht unbedingt. Also nee. Dioptas. Oder Azurit ist auch toll, weil es halt so ein ganz krasses Blau ist in unterschiedlichen Ausgestaltungen.
Ja. Ich habe Malachit, deswegen komme ich drauf, als Tunnel für die Ohren. Weil das sieht ganz, im Querschnitt sieht das dann ganz schön aus. So, jetzt noch was zur Unterhaltung vielleicht zum Schluss. Meine Lauscherinnen und Lauscher mögen das immer ganz gern. Hast du irgendwie eine Lieblingspanne, die du mit uns teilen magst?
Ja, irgendwie passiert es häufiger, dass ich mit mir zugesandten Akten von Behörden und Gerichten nicht so ordentlich umgehe. Aber gar nicht böswillig. Am Anfang meiner Laufbahn habe ich immer den badischen Amtsknoten verweigert, weil da brauchst du irgendeine Nadel, um die Dinger wieder zusammenzubinden. Die habe ich dann einfach so zurückgeschickt, nachdem ich sie kopiert habe. Das kam nicht gut an. Und ja, jeder, der den badischen Amtsknoten und die passende Nadel dafür noch bei sich in der Schublade hat, der weiß, wovon ich spreche. Aber das waren so Erlebnisse, wo ich dachte, was für eine bürokratische Höchstleistung, mich zu zwingen, die Akten wieder zusammengebunden zurückzuschicken.
Ich wusste bis vor kurzem nicht, was das ist. Liebe Grüße auch an der Stelle an Jörg Müller. Mir wurde es erklärt, ich weiß jetzt, was das ist. Und ich dachte auch so, okay, wenn du dafür extra ein Werkzeug brauchst, warum kannst du nicht einfach einen Doppelknoten machen?
Das habe ich gemacht, kommt aber nicht gut an.
Was passiert dann? Hast du dann also schriftlich einen Rüffel? Oder
ja, genau.
Bist du angerufen?
Nee, man kriegt schriftlich eine Rüge, dass, wenn das nochmal passiert, man keine Akten mehr zugesendet bekommt, sondern dann sich aus Auto setzen darf oder in den Zug und vor Ort nur noch Einsichtnahme bekommt.
Wie oft ist dir das passiert?
Das sage ich jetzt nicht.
Okay, lassen wir einfach so stehen. Finde ich aber eine spannende Frage, ob man sich dagegen nicht sinnvoll zur Wehr setzen könnte. Also weil je nachdem, von wo du Akteneinsicht beantragst, ist es ja vielleicht doch knapp über die Grenze der Zumutbarkeit, würde ich jetzt mal sagen. Aber schöne, schöne Panne. Und ich hoffe sehr, du hast die ganzen Rügen alle aufgehoben. Ich hätte mir die ja aufgehoben und gesammelt. Weißt du? So. Oder eine Strichliste. Strichliste am Kühlschrank.
Oder Einrahmen. Ich habe auch vor kurzem mal wieder eine Rüge bekommen dafür, dass ich das BEA verwendet habe ans Nachlassgericht. Und das Nachlassgericht mir dann darauf mich hingewiesen hat, in Nachlasssachen ist alles bitte schriftlich einzureichen und zwar postalisch und nicht über das BEA. Das wäre nicht akzeptiert. Zumindest bei dem Nachlassgericht, mit dem ich zu tun hatte.
Schade eigentlich, ja. Ein Hoch auf die Digitalisierung, ne? Knoten und Postsendungen. Alexander, das war unglaublich spannend, unterhaltsam sowieso. Und eines Tages, ich habe da einen Schweinesessel gesehen, aber ich habe noch nicht drin gesessen, eines Tages will ich da auch mal drin Platz nehmen. Ich danke dir sehr, war ganz viel Neues für mich dabei. Liebe Lauscherinnen, liebe Lauscher, werft unbedingt einen Blick in die Shownotes. Da habe ich euch alles zusammengestellt, worüber wir heute gesprochen haben. Ja, lieber Alexander, lass uns doch mal vielleicht, wenn sich viel getan hat in Sachen KI, und Datenschutz und Regulatorik vielleicht irgendwann nochmal Nachklapp machen, also die Kolleginnen und Kollegen up to date bringen. Was meinst du?
Ja, sehr gerne. So machen wir es. Vielen, vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte.
Ich danke dir, Alex. Bis dahin.
Bis bald. Ciao.